Wiebke, kannst du Body Horror denn ganz allgemein etwas abgewinnen?
Ich kann Body Horror ganz allgemein etwas abgewinnen, auf jeden Fall. Ja, also die Cronenberg-Klassiker, die mag ich alle sehr gerne.
Brila, was macht für dich guten Body Horror aus?
Für mich macht guten Body Horror aus, dass es eben nicht nur um den Ekelfaktor geht, sondern sich mehr dahinter verbirgt, also auf etwas verwiesen werden will, auf psychologische Belange, gesellschaftliche und so weiter.
Da sind wir schon ziemlich ähnlich in der Ansicht. Ich habe für mich auch festgestellt, dass Body Horror vor allem dann für mich funktioniert, wenn er über das rein Körperliche hinausweist, wenn er, genau wie du gesagt hast, Dobrila, mehr liefert als den bloßen Schock. Und ich würde sagen, versuchen tun das ja zumindest die allermeisten Filme. Ich kaufe es ihnen nur nicht immer ab. Also, dass die Brutalität nicht doch das ist, worum es dann vor allem geht. Ich denke an Filme, die zuletzt in diesem Subgenre besonders erfolgreich sind, wie etwa The Substance von Coralie Fachard, der zwar sagt, es geht um Schönheitsdruck, der zwar sagt, es wird auch Ageism und dergleichen verhandelt. Aber wie gesagt, für mich sind viele Filme aktuell, die sich in diesem Genre bewegen, dann doch vor allem an diesem Schockmoment interessiert. Mein Eindruck ist, dass das auch das Kino ist, das tatsächlich in diesem Bereich erfolgreicher ist, das besser verfängt, als es ein Film wie Alpha tut, der meiner Meinung nach weniger auf Provokation setzt und stattdessen auf etwas anderes. Man könnte sagen, auf eine gewisse emotionale Verdichtung oder das ist es für mich, was Alpha, wenn man ihn überhaupt in diesem Genre anordnen möchte oder einordnen möchte, mit dem empathischen Blick zu tun hat. Denn, und damit sind wir quasi schon bei unserem Thema, Alpha, der neue Film von Julia Ducournau, hat bei seiner Premiere in Cannes extrem polarisiert und das könnte auch mit der Erwartungshaltung zu tun haben, die man an diesen dritten Film von dieser französischen Regisseurin erwartet hat. Warum das so ist, was die Gründe dafür sein könnten, auch darüber wollen wir heute diskutieren. Bei Cuts, dem kritischen Filmpodcast, heute mit Ibke Cornels.
Hallo.
Und Dobrila Kontic.
Hi zusammen.
Ich bin Arabella Wintermeyer. Schön, dass ihr da seid. Ibke, weil du heute das erste Mal bei uns bist, willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Was machst du so?
Ja, ich bin Ibke Cornels. Ich bin Filmkritiker und freier Autor. Für Zeit Online schreibe ich, für EPD Film schreibe ich derzeit sehr viel, für Kinozeit und für die Jungle World. Das sind so die Zeitschriften, Magazine, für die ich am meisten schreibe.
Sehr
Genau,
schön.
und ich bin studierter Theatermedienwissenschaftler.
Sehr schön. Und du hast auch bereits über Alpha geschrieben, habe ich gesehen, nämlich bei der EPD.
Genau.
Genau, auch deswegen hatte ich dich mit eingeladen, weil ich sehr interessant fand, was du auch in Alpha siehst und worüber du tatsächlich auch geschrieben hast, worauf du eingegangen bist. Und Dobrila ist mit dabei. Du warst schon öfter bei Cuts zu Gast. Du schreibst unter anderem auch für den Freitag, für Kinozeit sowie für Filmstarts. Und wir haben den Film gemeinsam in Cannes gesehen. Das heißt, auch deine Position kann ich schon recht gut einschätzen. Deswegen vorneweg der Disclaimer. Wir sind alle recht positiv dem Film gegenüber eingestellt. Trotzdem freue ich mich sehr darüber zu diskutieren, was es denn ist, was uns so an dem Film begeistert und wie gesagt, wie wir uns erklären, warum diese Begeisterung bei Weitem leider nicht das gesamte Publikum umschließt. Bevor wir das machen, bevor wir tatsächlich über den Film diskutieren, würde ich noch ganz gerne kurz verorten wollen, worum es überhaupt geht. Alpha meint die 13-Jährige, die im Zentrum steht, und es beginnt alles damit, dass sie eingangs auf einer Party tätowiert wird, was wiederum eine Kette an Reaktionen hervorruft. Die Wunde entzündet sich nämlich, sie blutet gewissermaßen immer wieder unkontrolliert, und weil es in dieser Welt von Alpha ein Virus gibt, wird sie plötzlich zu einer Art potenziellen Bedrohung. Das heißt, in der Schule wird sie von ihren Klassenkameraden gemieden, sie wird gehänselt, man versucht sie gewissermaßen zu isolieren und auszuschließen. Gleichzeitig begleitet dieser Film aber nicht nur Alpha, er blickt auch immer wieder auf ihre Mutter, die wiederum Ärztin ist, das heißt auch schon auf beruflicher Ebene mit dieser Krankheit konfrontiert ist, nun eben auch dadurch, dass ihre Tochter potenziell infiziert ist, aber auch durch ihren eigenen Bruder, den drogenabhängigen Armin, der sich womöglich bereits infiziert hat. Und das ist es auch schon, was für mich Alpha so besonders macht, so sehr ausmacht, nämlich wie diese Krankheit, die im Film nie näher benannt wird, dargestellt wird, nämlich mit einer sehr eigenwilligen Metapher. Die Infizierten werden nämlich allmählich zu Marmorstatuen. Das heißt, anfänglich beginnen sie so feinen Staub zu husten. Sie bilden marmorne, steinerne Flecken aus, bis sie schließlich gänzlich versteinert sind und zu diesen Statuen geworden sind. Das heißt, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, Angst ist ja definitiv ein zentrales Thema. Man kann sagen, Angst vor der Ansteckung, Angst durch Ansteckung Menschen auch zu verlieren und Angst aufgrund einer Ansteckung ausgeschlossen zu werden. Man könnte auch sagen, Angst vor dem Stigma der Krankheit selbst. Das vielleicht noch hinzugefügt, der Film springt dabei immer wieder zwischen verschiedenen Zeitebenen. Er arbeitet auch viel mit Rückblicken. Atmosphärisch scheinen wir uns in den 80ern oder 90er Jahren zu bewegen, aber ich würde sagen, das ist es auch gar nicht, was so sehr zentral ist in Alpha, also dass man immer genau weiß, wo und in welcher Zeit man ist. So viel erstmal dazu, worum es hier geht, soweit. Dubrila, ich habe ja schon gesagt, ich weiß, du stehst Alpha positiv gegenüber. Aber was würdest du sagen, was macht es für dich aus? Warum kommt Alpha bei dir so gut weg?
So, ich muss sagen, dass ich ihn wirklich nach wenigen Minuten emotional ziemlich fesselnd fand. Ich wusste auch nicht so ganz genau, wo wir uns jetzt befinden, wie viele fantastische Elemente irgendwie da drin sind, worauf, auf welche realen Begebenheiten irgendwie angespielt wird. Aber vor allem das Visuelle, wie es hier eingesetzt wird, also die Marmorierung der Infizierten, fand ich sehr, sehr interessant. Und da muss ich auch sagen, das war für mich, es fällt mir schwer, das irgendwie als Body Horror zu bezeichnen, weil es für mich nichts Abstoßendes irgendwie hatte. Und gar nicht so sehr auf eine Schockwirkung zielte, sondern eher ja auf eine besondere Art der Markierung. Und es ist, ich fand es wirklich sehr beeindruckend, wie sie das alles in ihren Plot integriert, also das Visuelle und eigentlich schon von Beginn an, also die Eröffnungsszene, wo wir erstmal in Großaufnahme so einen ja, rissigen, trockenen Boden sehen, so eine Dürrestruktur und wir daraus irgendwie dann geführt werden in einen Blutkreislauf und schließlich zu den Einstichöffnungen eines Heroinabhängigen. Und dieses ja von der Oberfläche ins Innere zu einer anderen Oberfläche, das also für mich hat das von Beginn an so eine Sogwirkung gehabt. Ja.
Ich finde es sehr interessant, dass du quasi indirekt dann auch die Stringenz damit anführst, also zumindest auf visueller Ebene, weil das ist was, was ich in der Rezeption oft lese, dass Alpha vorgeworfen wird, dass es die Stringenz gar nicht so sehr gibt. Aber bevor wir auf das Negative kommen, Ibke, wie ist es bei dir? Warum hat dir Alpha so sehr gefallen?
Ich kann auch auf jeden Fall schon mal zurückgeben. Ich finde diese Anfangssequenz auch total toll. Also, dass ich auch dachte, wow. Also, ich muss auch einfach sagen, ich bin auch ein bisschen Fan einfach von Julia Decolo. Und Tutan war auch für mich ein total toller Film, der ja auch eine super tolle Eröffnungssequenz hat. Und ich glaube, das hat mich schon mal begeistert, dass ich wirklich dachte, wow, die macht eigentlich wieder weiter, womit sie was Titan aufgehört hat. Also das können wir auch noch mal zur Diskussion stellen, weil ich hatte das Gefühl, viele hatten nicht das Gefühl, dass sie jetzt weitermacht, wo sie aufgehört hat. Und ich würde schon behaupten, dass das sehr stringent ihre Handschrift alles trägt und auch ihre Themen irgendwie sind. Und genau, was mich total begeistert ist, glaube ich, dass sie das, was sie immer schafft in ihren Filmen, sind ja bisher nur drei, aber dieses, man ist intellektuell total in Beschlag genommen, aber irgendwie auch körperlich affiziert. Ich würde auch sagen, dass vielleicht das so ein bisschen das ist, was wir so als Schock und Provokation hier jetzt bisher immer so betitelt haben, dass das insoweit auch einen Eigenwert hat, dass Ekel ja eben auch ein körperliches Affiziertwerden ist, auch wenn der neue Film jetzt nicht so sehr damit spielt, aber genau dieses komplett vereinnahmt werden hat mich total begeistert. Aber sie schafft es eben auch mit so einer Melancholie, das zu verbinden, was ich auch total toll fand. plus auch noch den super Soundtrack. Also das hat mich auch total begeistert. Also deshalb auch, man kann ja auch da schon wieder so auf Spurensuche gehen, weil wir ja über die Zeit gesprochen haben. Wenn man dann mal darauf achtet, im Hintergrund sind so Nas-Poster, dann läuft Portishead und Nick Cave und dann kann man versuchen, vielleicht anhand dieser popkulturellen Referenzen vielleicht die Zeit zuzuordnen. Also allein das fand ich schon total aufregend.
Ich finde das spannend und ich kann mich anschließend, ich glaube, ihr habt beide in irgendeiner Form das Wort vereinnahmend verwendet. Und das ist es auch, was für mich letztlich diesen Film so sehr ausmacht. Also ich muss gewissermaßen zu einer Art Superlativ ansetzen, weil mir ging es so, als ich den Film in Cannes gesehen habe, dass ich mir dachte oder mir recht schnell klar war, ich hatte lange kein Kinoerlebnis mehr, das mich so sehr in Beschlag genommen hat, das mich so sehr eingesogen hat. Bei uns, Dublila kam vielleicht noch dazu, es war recht spät, man war sehr gestresst vom Festival. Also bei mir würde ich zumindest sagen, dass das nochmal eine besondere Stimmung mit verursacht hat. In dem Falle gab es hinter uns sogar nochmal einen medizinischen Notfall in einer sehr
Stimmt.
guten Stelle, wo ich mir dachte, um Gottes Willen. Das heißt, was ich sagen will, das hat vielleicht nochmal von außen ein gewisses Stresslevel erzeugt, hinzugefügt. Aber ich habe den Film mittlerweile dreimal gesehen, kann also auch sagen, es liegt bei weitem nicht allein daran. Und ich finde es auch sehr spannend, dass er trotz dreimaligen Sehen bei mir auch nichts an dieser Intensität verloren hat. Und es ist wahrscheinlich eine Art Zusammenspiel von dem, was ihr schon genannt habt, dass der Soundtrack ja auch sehr exzessiv ist, einen quasi immerzu in Beschlag nimmt, dass das Gleiche für das Visuelle auch gilt. Also vieles ist, obwohl es im Look erstmal sehr reduziert ist, in seiner Wirkung wiederum sehr überbordend. Aber ich muss gleichsam sagen, bei mir ist es sehr viel das Emotionale und manchmal fällt es mir tatsächlich auch so schwer, diesen Film auf eine größere intellektuelle Ebene zu heben, auch wenn er die meiner Meinung nach definitiv anbietet. Aber für mich steht und fällt sehr, sehr viel mit dieser zentralen Metapher, die ich bereits erwähnt habe. Ich glaube, interessanterweise, obwohl es auch immer wieder heißt, diese Metapher sei zu plakativ, hat jetzt noch keiner von uns gesagt, wofür diese Metapher höchstwahrscheinlich steht oder ich würde sagen, klar steht. Juliette Ducournau hat das ja auch in Interviews bestätigt. Letztlich eben auch zusammengenommen mit dieser zeitlichen Verortung wird klar, dass die Krankheit, die umgeht, das Virus, das umgeht, letztlich das HI-Virus ist und dass diese allmähliche Versteinerung der Marmor, zu dem die Menschen, die Infizierten werden, diese Krankheit, dieses Voranschreiten der AIDS-Erkrankung letztlich auch versinnbildlicht. Und was ich meine, wenn ich sage, es ist so sehr emotional für mich, meine ich eben auch damit, dass ich diese Geste so unglaublich empathisch finde, um das Wort nochmal zu verwenden. Also eben gerade nicht auf die üblichen Bilder zurückzugreifen, die andere Bilder verwenden, sondern das quasi stark zu kontrastieren und quasi auch den Kranken etwas Erhabenes damit zu verleihen. Ich dachte mir das während dem Gucken. Ich hatte dann noch die Freude, mit Juliette Ducournau zu sprechen, wo sie das eben auch selbst nochmal sagt, dass es genau darum ging, dass sie selber eine Art Trauma hat, davon, wie sie das damals medial vor allem erlebt hat, den Umgang mit der Stigma, mit den Erkrankten und vor allem das Stigma, das damit verbunden ist und dass der Marmor tatsächlich auch diese Assoziation hat mit dem Sakralen, dass er in Kirchen vor allem zum Einsatz kommt und dass das wie eine rückwirkende Veredelung der Kranken quasi ist. Ich würde ganz gerne nochmal mit euch darüber sprechen, wie ihr diese Metapher gesehen habt. Ich habe es gerade schon mal erwähnt. Vielen ging sie tatsächlich auch zu weit, im Sinne von, sie war zu omnipräsent. Der andere Aspekt ist, dass auch vorgeworfen wird, es wurde letztlich zu wenig damit gemacht. Es bleibt letztlich bei dem stehen, was ich gerade sagte. Dubrila, wie hast du das gesehen? Wie hast du den Marmor eingangs gelesen, als du den Film geschaut hast? Und wie hast du diese Metapher insgesamt empfunden?
Ich denke, Erhabenheit, wie du sie schon genannt hast, und Veredelung trifft es ganz gut. Ich glaube, den ersten Leichnam, den wir sehen, das passiert so nach 20 Minuten. Und das ist wirklich so ein erstarrter, steiniger, also zu Stein erstarrter Mensch, dessen Haut keine Haut mehr ist, sondern wirklich glänzender Stein, teilweise mit Rissen. Und ich habe den Film auch noch ein zweites Mal geschaut und konnte immer noch nicht ganz interpretieren, ob der Gesichtsausdruck, ob es so eine zu schmerzverzerrte Grimasse ist oder doch auch irgendwie ein Lächeln. Es ist irgendwo im dazwischen und man weiß jetzt nicht, war das wirklich ja eine Art Erlösung, aber viel wichtiger ist ja auch schon, dass ja zum Schluss wirklich dieser Erkrankung, wie sie da dargestellt wird, wirklich ein Moment von Verewigung auch irgendwie da ist. Es ist Stein und ich hatte wirklich sehr viele Assoziationen auch damit. Für mich geht es in dem Film sehr viel auch um den Tod und um den Umgang mit dem Tod und es gibt ja auch eine Stelle im Film, wo Edgar Allan Poes Dream within a dream rezitiert wird und darin geht es auch sehr viel darum, dass die Zeit einem wie ja Sand durch die Finger auch rinnt und diese urmenschliche Erfahrung, diese Angst vor der Vergänglichkeit, aber man kann auch nichts dagegen tun, dieser Schmerz darüber, der vermittelt sich für mich vollends in dem Film und zwar auch damit, dass es ja verschiedene Stadien dieser Erkrankung gibt und in den frühen Stadien, das hatten wir anfangs schon ein bisschen beschrieben, es wird quasi Staub gehustet, es ist teilweise fängt diese Marmorierung im Anfangsstadium an, aber teilweise bröckelt auch etwas vom Körper davon und für mich hat es auch sehr viel damit zu tun, wie auch die Nahestehenden das wahrnehmen, dass ihnen quasi ein geliebter Mensch hinwegbröckelt vor ihren Augen.
Ibke, du klangst so, als wolltest du da eigentlich direkt darauf reagieren. Habe ich das richtig gehört?
Ja, ich fand das sehr schön ausgedrückt mit diesem, wie der Sand zwischen die Finger entgleitet, wie die Zeit ja uns abhanden kommt, weil Sand ist ja auch ein großes Thema im Film. Da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Ja, es ist die Frage, möchtest du da weitermachen mit dem Sand oder soll ich auch nochmal zu der AIDS-Metapher was sagen?
Mich würde sehr interessieren, genau, hast du es ganz eindeutig als AIDS-Metapher gelesen, als du den Film erstmals geschaut hast? Ich zum Beispiel habe es zwar so gelesen, habe aber gleichzeitig noch andere Assoziationen gehabt. Ich habe mich vielleicht nicht nur aufgrund dieser Metapher, sondern insgesamt der Stimmung im Film gegenüber Krankheit teilweise auch an die Corona-Pandemie erinnert gefühlt. Und gar nicht diese Dinge möchte ich nicht gegeneinander aufwiegen oder so, das auf gar keinen Fall, aber die bisweilige Panik, die es während dieser Jahre auch gab, gerade als man anfangs noch nicht viel über die Ansteckungswege wusste, das fand ich sehr beklemmend, auch nochmal auf eine Art gespiegelt zu bekommen und auf der anderen Seite aber auch quasi die Isolation der Erkrankten, die ja auch zu sehen ist im Film, hat mich sehr daran denken lassen, was eben auch mitunter der Fall war, dass dann Menschen, die im Krankenhaus lagen oder eben auch ältere Leute, die im Pflegeheim waren, eben vor allem ja isoliert waren, einsam waren. Also irgendwie, ohne dass es so sehr direkt auf Corona anspielt, habe ich mich doch nochmal sehr an dieses Pandemie-Geschehen erinnert gefühlt, an die damit verbundene Einsamkeit, die man irgendwie empfunden hat, auch während dieser Zeiten. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Und vor allem fand ich es interessant, weil ich das letztes Jahr noch stärker gefühlt habe in Cannes und dieses Jahr jetzt beim nochmaligen Sehen etwas weniger, wo ich mir auch dachte, ja, vielleicht ist das auch ein Film, der gewisse Assoziationen natürlich auch immer dann weckt, je nachdem, wann man ihn anschaut. Und jetzt mit dem zeitlichen doch wieder eher von der Pandemie wegkommen, ist der Aspekt für mich ein bisschen verblasst. Aber Ibke, wie war es bei dir? An was musstest du denken?
Ja, ich natürlich habe ich auch diese AIDS-Metapher im Kopf gehabt oder diese Referenz. Aber ich hatte für mich auch so ein bisschen, weil ich hatte schon mich so vorinformiert, über ein paar Texte gelesen, die vielleicht auch ja auch aus Cannes kam, da hatten auch KritikerInnen schon was drüber geschrieben und ich hatte das Gefühl, man macht den Film so klein, wenn man jetzt so sagt, ja, das ist jetzt ein Film über AIDS. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, finde ich eigentlich ganz treffend, dass man wirklich versucht, was gibt das eigentlich für einen großen Assoziationsraum abseits davon. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das sehr interessant zu sehen, dieses, was du gerade beschrieben hattest mit Corona, AIDS, das funktioniert ja auch beides gut zusammen. Also ich glaube, dass der Film auch interessant ist für Leute, die jetzt die Corona-Pandemie erlebt haben, aber halt nicht die Zeit von den AIDS-Erkrankungen. weil das war ja auch genau so, wie es da dargestellt wird. Da ist ja wirklich super viel kollabiert. Die Leute wussten nicht, wo kommt das her? Was ist das genau für eine Krankheit? Auch soziale Ausgrenzung war damals ja auch extrem groß. Also ich glaube, es ist auch total interessant, wenn man eben genau Corona und diese vorige Epidemie mal parallelisiert. Und genau, das war bei mir eher, dass ich dachte, okay, vielleicht ist es total sinnvoll, mal alles Mögliche da durchzuspielen im Kopf. Und das andere, weswegen ich aber diese AIDS-Metapher total interessant und auch total richtig fand, war, dass da ja auch immer, das hatte ich auch in meiner Kritik geschrieben, ich glaube, bei Julia Decono ist Berührung immer sehr was Ambivalentes. Also die Bedrohung ist in der Berührung als auch die Heilung. Und da fand ich eigentlich das Bild von einer Krankheit, die man über Sex bekommen kann, eigentlich sehr treffend eigentlich. Also das fand ich, das war, ja, sie hat einfach diesen Diskurs sehr gekonnt aufgegriffen und damit eigentlich auch wieder auf was, ja, referiert, was schon in ihren vorigen Werken interessant ist. Irgendwie bei Raw, ja, die Hauptfigur, wenn die ja, sich hingezogen fühlt zu einem Menschen oder Sex mit einem Menschen hat, dann hat sie auch die Neigung, den aufzuessen. Und bei Titan ist es ja eher so eine, ja, so eine Todestriebhaftigkeit. Wenn sie einen Menschen begehrt, dann kippt das meistens auch in Mord um. Und da fand ich jetzt eigentlich diesen AIDS-Diskurs total treffend tatsächlich. Und eine kluge Art und Weise, wie sie eigentlich ihre Themen aus vorherigen Filmen rüberretten konnte. Und nochmal zu diesen Marmorstatuen, weil ich kann da gar nichts zufügen. Ich finde das nämlich auch total dieses, vor allem auch dieser Leichnam, bei dem man nie ganz weiß, ist das jetzt Grinsen, ist das Lachen, was ist das Erfüllung, ist das Schmerz, wir wissen es gar nicht wirklich. Und was ich für mich dachte, weil ich auch da einfach noch nicht so tief recherchiert habe, bei Titanen gab es ja auch immer die Frage, inwieweit hängt das vielleicht auch mit dem griechischen Mythos von den Titanen zusammen? Und jetzt haben wir eben wie diese erhabenen griechischen Marmorfiguren. Das war auch nochmal so ein Denkstrang, über den ich nachdenken musste, aber da fehlt mir noch so ein bisschen das Wissen über griechische Mythologie. Da müssten sich dann noch irgendwelche, ja, HistorikerInnen und KulturwissenschaftlerInnen dran setzen. Aber ja, das kam mir auch nochmal in den Kopf.
Die finde ich auch total spannend und ich finde es vor allem auch schön, dass man merkt, einerseits haben wir diese Metapher schon, das würde ich mal so zusammenfassen, als interessant empfunden, wir alle drei, mit verschiedenen Facetten, die sich da auch eröffnen, wenn man länger drüber nachdenkt. Jetzt haben wir es schon gestreift, dass das ja offensichtlich nicht in der Allgemeinheit oder nicht breitenwirksam der Fall ist unbedingt. Ich würde gerne nochmal insgesamt auf die Rezeption dieses Films zu sprechen kommen und dann gerne auch nochmal auf die Einordnung in Ducanos Werk, weil ich finde, das hängt mitunter vielleicht auch zusammen. Ich würde gerne nochmal ganz kurz, um das zu untermauern, wie der Film gerade dasteht. Man kann ja von diesen Bewertungswebsites Verschiedenes halten. Es ist aber auch immer eine gute Zahl, um was zu referenzieren. Auf Rotten Tomatoes beispielsweise im Kritikerspiegel, also der zweite, der quasi das Publikum misst und das Feedback vom Publikum, war noch nicht da, als ich es gecheckt habe zumindest. Aber im Kritikerspiegel erreicht er gerade 57%. Und wenn man sich regelmäßig auf Rotten Tomatoes bewegt, weiß man, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Eine zweite Zahl noch in diversen Rankings, die schon während dem Festival erstellt worden sind, landet Alpha in der Regel auf den hinteren Plätzen. Nur als ein Beispiel noch, ich habe mir den Spiegel vom New Yorker nochmal angeguckt. Dort landet Alpha auf Platz 20 von 22 im Wettbewerb von Cannes. Direkt hinter Die My Love und gefolgt nur noch von Eddington und Fury. Ich weiß, dass du lachst, Dubrila, weil wir ja auch sehr ähnlich lagen mit Die My
Genau.
Love und Eddington. Also ich persönlich würde, glaube ich, sagen, im Wettbewerb waren meine Top 3 Alpha, Die My Love, Eddington und bis auf Fury liege ich da quasi komplett quer, was der New Yorker hier sagt. Genau, mich würde interessieren, wie erklärt ihr euch, dass das Alpha insgesamt, sagen wir mal beim Fachpublikum erstmal, doch so schlecht wegkommt? Ich glaube, man muss es vielleicht sogar so sagen, dass es nicht unbedingt polarisierend ist, sondern polarisierend bis eher auf der negativen Seite verortet wird.
Also, du hattest ja schon erwähnt, dass unsere ja, Sichtungssituation ein bisschen anstrengend war. Es war abends, es gab leider wirklich diesen medizinischen Notfall. Aber auch wenn ich ihn tagsüber geschaut hätte und super ausgeschlafen gewesen wäre, Es ist ein fordernder Film. Das würde ich in jedem Fall unterschreiben. Für mich aber nicht fordernd im Sinne von sperrig oder unzugänglich oder wirklich einfach nur substanzlos artsy, sondern emotional finde ich sehr fordernd. Und es ist. Man findet vielleicht einen Zugang zu ihm oder nicht. Und dass man Zugang zu ihm findet, hängt, finde ich, schon von einer gewissen Offenheit gegenüber dem Visuellen ab. Man muss auch dazu sagen, natürlich haben wir jetzt viel über die dort Erkrankten geredet und dieses Marmorierte. Aber es spielt ja irgendwie in den 80ern und das Color Grading, da hat sich Ducournau wirklich so sehr entsättigte blau-graue Farben ausgesucht, in denen wirklich niemand schmeichelhaft aussieht, also in diesem Licht. Und es wird erst, die Farben kommen erst herein, wenn es um den roten Sand geht zum Beispiel. Und das ist, ich finde, in seiner Gesamtheit ist das super interessant, aber über lange Strecken und dann bekommt man Mercy Seat von Nick Cave zu hören und Portishead und so. Und vielleicht ist man, finden das einige zu schwer, aber ich fand ihn sehr emotional und sehr zugänglich. Bin aber auch grundsätzlich der Überzeugung, dass manche Filme, vor allem die, die sich mit schmerzhaften Themen auseinandersetzen, einen auch zum richtigen Moment erwischen müssen im Leben, wo man diese Offenheit auch hat. Und ich kann mir auch noch vorstellen, dass man nach Titan, der, finde ich, etwas flashier war, einfach, ich denke da wirklich an die eine Striptease-Sequenz und so, andere ja etwas Ähnliches erwartet haben und nicht, dass Ducournau hier emotional so in die Tiefen geht.
Ibke, wie erklärst du dir das, das doch insgesamt sehr negative Feedback zu Alpha?
Ja, ich schließe da auch wieder an. Ich glaube, deshalb finde ich auch gut, dass du mit dieser Frage nach Body Horror eingestiegen bist, weil ich glaube, ja, das war so diese Missinterpretation allgemein von ihrem Werk wahrscheinlich, dass Leute jetzt auch wieder das, was sie als Body Horror verstehen, erwartet haben und sie halt das nicht liefert. Wobei ich halt sagen würde, eigentlich liefert sie schon ihren vorigen Film ganz tiefe, schmerzhafte, emotionale Filme. Ich oute mich jetzt auch. Ich habe bei Titan noch beim ersten Mal geweint, als ich den gesehen habe. Aber das, was gerade schon so schön gesagt wurde, diese Sperrigkeit und diese Offenheit, die muss man auch haben bei ihren Filmen. Also, wenn Leute mich fragen, Ibke, was ist dein Lieblingsfilm? Ich sage ja Titan, und dann fragen die, was ist das für ein Film? Dann sage ich, ja, da hat eine Frau Sex mit dem Auto und wird dann schwanger davon. Und wenn ich dann auch noch erzähle, ich habe bei dem Film geweint, dann denken sie, okay, der Typ, mit dem stimmt was nicht. Und ich glaube, das ist auch bei Alpha eben das Ding gewesen, dass man erstens diese Offenheit besitzen muss. Und wenn man das unter so einer Genrebrille betrachtet, kommt man sowieso nicht mit dem Film weiter, würde ich sagen. Also, weil die, und ich glaube, das ist auch so das Ding, Ducournau, glaube ich, sitzt allgemein da auch zwischen den Stühlen. Das ist so dieses ganz besondere Filme machen, was irgendwie Genre ist, aber auch irgendwie sehr ja, kunstvoll ist. So zwischen Arthouse und Genre, dann zwischen, das ist sehr emotional, sehr bauchlastig, aber zeitgleich unglaublich klug, sehr intellektuell. Und ja, wahrscheinlich setzt sie sich mit diesem Film noch mehr als ihre vorherigen Filme so zwischen die Stühle. Und das ist ja einfach, ja, gegeben, dass wenn Leute Sachen nicht in Schubladen stecken können, finden sie es ja meistens erstmal blöd. Und deshalb würde ich das jetzt so auf diese zwei Antworten subsumieren, dass ich sage, einerseits die negative Resonanz, weil sie ja die Leute was anderes erwartet haben. Und wahrscheinlich auch, weil der Film so zwischen den Stühlen sitzt. Ich glaube, das sind so die Hauptgründe dafür. Und vielleicht auch, aber es wäre jetzt zu psychoanalytisch, weil die Leute vielleicht auch nicht so radikal und so krass mit was so Negativem und so ja, Schmerzhaften konfrontiert werden wollen. Also vielleicht ist da auch einfach eine Abwehrhaltung, dass man sagt, oh, ich finde das jetzt erstmal blöd, weil das geht mir schon sehr nah.
Hi, hier ist Christian. Ich hoffe, ihr vermisst mich nicht zu dolle. Ich mache ja gerade eine kurze Pause bei Katz und bin Anfang Mai dann wieder dabei. Da machen wir unser Boxoffice-Tippspiel und unser Frederick Wiseman-Special wird erscheinen. Das ist nämlich der nächste Regisseur, dem sich Lukas und J.E. und ich hinter der Paywall in einer ausführlichen langen Folge widmen werden. Ich freue mich mega doll auf Wiseman. Das ist ja dieser Regisseur, der diese ganz, ganz langen Filme über diese Strukturen gemacht hat, über die Bibliothek in New York, über den Central Park, über dieses Sterne-Restaurant und so weiter. Es geht ganz viel um Politik, es geht ganz viel um Soziologisches, um Struktur. Ich habe da mega, mega Bock drauf. Ich habe mich nämlich noch nie mit Wiseman so richtig beschäftigt und deswegen gibt es hier auch gerade diesen kurzen Werbebreak. Wenn ihr diese Specials hören wollt, die wir ja so gut einmal im Monat machen, dann müsstet ihr Katz finanziell unterstützen. Das geht auf steadyhq.com/Katz und das hilft uns wirklich weiter. Katz ist ja auf so einem Plateau seit längerer Zeit. Gerade springen auch immer mal wieder so ein paar Leute ab. Das heißt, wenn ihr wollt, dass der Podcast nicht irgendwann aufhört, sondern wir immer gut finanziert weitermachen können, ich ab und zu eben, wie jetzt gerade auch mal ein paar Folgen abgeben kann, dann unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/Katz. Dann könnt ihr zum Beispiel auch unser Jim Jarmusch Special hören. Das war ja das letzte, was rausgekommen ist. Da habe ich mit Lukas und mit Finn Benkert über diesen Regisseur geredet, bei dem uns so ein bisschen aufgefallen ist, dass der so für Millennials oft so eine Filmliebe dann doch geweckt hat, aber der jetzt für Gen Z irgendwie total weg ist und niemand mehr über Jim Jarmusch redet. Wahrscheinlich auch, weil er irgendwie in den letzten 15 Jahren keinen richtigen Banger irgendwie mehr rausgebracht hat. Also darüber haben wir da diskutiert. steadyhq.com/Katz ist die Adresse. Danke für eure Unterstützung und jetzt geht's weiter mit der Diskussion zu Alpha.
Ich finde das ganz spannend. Dubrila, du hast ja quasi gerade auch mit dem Emotionalen etwas Ähnliches angesprochen, dass du sagst, dieser Film muss einen ja auch immer zur richtigen Zeit erwischen, gerade wenn er diese gewisse Schwere hat. Ibke, du hast es gerade auch nochmal hervorgehoben. Wenn ich diese Kritiken lese, dann wird diesem Film sehr oft vorgeworfen, dass er emotional unzugänglich ist. Und da muss ich sagen, das ist, glaube ich, so subjektiv die Wahrnehmung und so subjektiv anders als meine, dass ich da kaum gegen argumentieren kann, weil gut, das fühlt man oder das fühlt man nicht. Das andere ist die Erwartungshaltung und da würde ich mich euch anschließen, denn ich glaube, es hilft nicht unbedingt Julia Ducournau, was sie womöglich mit Raw und Titan sich an Publikum auch geschaffen hat. Mir geht es so oder ich erkläre es mir so, wer Alpha mag, mag wahrscheinlich auch Titan und Raw oder kann in diesen beiden Filmen was sehen. Ich würde aber sagen, wer Raw mochte und Titan mag, nicht unbedingt Alpha. Was ich oben zum Body Horror gesagt habe, würde ich hier nochmal mit anschließen, denn ich würde sagen, gerade Raw und Titan kann man auch so lesen als diesen Body Horror, der doch unter diesem Wort krass zusammenzufassen ist. Also, dass man sagt, es gibt einen gewissen Schockwert. Und ich will nicht sagen, dass Raw und Titan dabei stehen bleiben, für mich eben überhaupt nicht. Aber man kann sie leicht darauf reduzieren, wenn man denn möchte. Ibke, wie du es jetzt ein bisschen salopp auch zusammengefasst hast, kann man sie auch tun. Oh, da gibt's eine Frau, die hat irgendwie gern Sex mit einem Auto und dann wird sie schwanger. Das ist, glaube ich, spricht auch ein Publikum an, was sich dann in Alpha, wie du sagst, nicht mehr wiederfindet. Und das Gleiche bei Raw mit einer, die Tiermedizin studiert, auf einmal Hunger auf Menschenfleisch entwickelt. Das kann man auch sehr gut unter dem Wort krass zusammenfassen und damit kann man es auch belassen. Und Alpha hat diese Bildwelten nicht, hat auch diesen Schockwert nicht und ich glaube, dass man deswegen jetzt anders da drauf blickt, was man von diesem Film erwartet hat und was er dann vermeintlich nicht einlöst. Ich muss aber gleichsam noch sagen, wir haben jetzt ja gesagt, die Metapher wird unterschiedlich gelesen, manchen war sie zu on the nose, ein zweiter Kritikpunkt, die fehlende Emotionalität. Was ich als drittes wiederum sehr oft gelesen habe, ist die Überfrachtung dieses Films. Das heißt, dass er zu viel gleichzeitig macht, dass er unzugänglich ist, weil er auch nicht wirklich logisch kohärent sei. Und was in diesem Kontext eben auch sehr viel genannt wird, ist das Spiel mit den Zeitebenen. Und während ich mich mit Punkt 1 und 2 schwer tue, wie gesagt, dagegen zu sprechen, weil das wahrscheinlich letztlich etwas Subjektives ist, kann ich bei Punkt 3 sagen, ich verstehe es ein Stück weit. Ich persönlich fand auch das Spiel mit den Zeitebenen mitunter verwirrend. Ich muss aber gleichsam auch sagen, mich hat es nicht gestört, weil dieser Film für mich eine sehr klare Albtraumlogik letztlich hat. Also das, was Dubrila, du auch beschrieben hast, als dieses Entsättigte, als dieses immer so, ja, wie im Halblicht stattfindende, das ist für mich schon ein Indikator, dass wir uns fast in so einer Art Albtraum befinden. Ich glaube auch schon, die Szene mit Edgar Allan Poe ist gefallen, wo ja dann von Dream Within a Dream gesprochen wird, was das nochmal für mich klar macht. Und dann auch die Bilder, die mitunter ja gar nicht anders zu erklären sind, als mit einer Art albtraumhaften Szene, wenn Alpha zum Beispiel recht am Anfang noch auf dieses Gerüst steigt, draußen dann auf einmal ein Sturm herrscht, alles wackelt, alles laut ist. Im nächsten Moment wendet sie sich um zur Mutter und es gibt keinen Sturm mehr. Oder wenn sie später im Film im Bett liegt, die Wände und die Decke nähern sich. Das passiert ja auch nicht tatsächlich. Deswegen für mich ist es sehr albtraumhaft, wie gesagt, und deswegen glaube ich, habe ich auch kein Problem mit diesen Zeitsprüngen, die eben auch nicht unbedingt logisch erklärlich sind, weil das nun mal so ist, wie Träume funktionieren. Letzter Punkt dazu, was mich aber dann schon wundert, weil Ibke, du hast jetzt auch so ein bisschen gesagt, Titan, sie führt das fort, was sie in Titan schon gemacht hat. Ich glaube, das gilt nicht unbedingt für alle, diese Beobachtung. Ich glaube, viele sehen da eher einen Bruch. Aber was mich so wundert, wenn Titan eben so viel besser wegkam, unterm Strich als Alpha, dann wundert mich, dass man quasi da das Problem nicht hatte, dass man da nicht unbedingt logische Zusammenhänge bräuchte oder gebraucht hat, weil dort wird mir auch nicht verständlich gemacht, warum sie jetzt diese Begierden entwickelt oder das Gleiche bei Raw. Mich wundert so sehr, dass man diesen Maßstab nun an Alpha anhängt.
Muss aber auch dazu sagen, dass, also ich kann die Kritik an den Zeitebenen und wie sie damit spielt, nicht so gut verstehen. Ich habe aber auch ein Faible für ein gutes Spiel mit Zeitebenen. Ich finde, auch beim ersten Mal schauen und beim zweiten Mal erklärt es sich, finde ich, noch besser. Es gibt ja immer Marker dafür, dass jetzt eine andere Zeitebene betreten ist. Die Marker sind hier, wie man es aus Vergissmeinnicht schon kennt, die Frisuren der Mutter von Alpha zum Beispiel oder des Schwagers Benny, der in einer Szene Haare hat und später eben eine Glatze. Und es ist eben, nichts ist so erklärt im Film, das muss man wirklich sagen. Deswegen wirkt er vielleicht auf viele auch unzugänglich. Man muss sich da das zusammensetzen. Aber ich finde, zum Schluss geht es vollends auf. Ich würde hier mal Spoiler-Territorium betreten, wenn das okay ist. Okay, also, weil zum Schluss stellen wir ja fest, dass der heroinabhängige Onkel von Alpha eigentlich schon Jahre zuvor gestorben ist, aber jetzt jüngst wieder bei Alpha und ihrer Mutter irgendwie zu Gast ist und dass er eigentlich mehr oder weniger ein Geist, ein Phantom ist. Und ich finde, dann fügt sich nochmal zusammen, wie in so einem Fight Club-Twist-Moment, dass er in vielen dieser Rückblenden eigentlich gar nicht wirklich gegenwärtig war, sondern nur als Geist, den Alpha und ihre Mutter lediglich wahrnehmen können. Und zum Schluss wird damit für mich eben auch klar, es geht bei diesem Spiel mit den Zeitebenen darum, wäre für mich die Erklärung, dass durch die Angst der Mutter, dass ihre Tochter jetzt auch erkrankt sein könnte an diesem Virus, diese alte Wunde, die niemals verheilt ist über den Verlust ihres Bruders, nochmal gänzlich aufbricht. Und deswegen ist die Vergangenheit, ragt sich hier in die Gegenwart. Und ich finde, es passt auch wirklich zur gesamten Ästhetik des Films irgendwie, dass man diese Zeit hier wie so eine tektonische Plattenverschiebung irgendwie vor sich hat, dass es sich überlagert, das Alte immer noch da ist, man es wirklich noch fühlen kann, wie damals, auch wenn die geliebte Person vielleicht schon Jahre früher zu Staub zerfallen ist. Und für mich macht es sehr viel Sinn. Und ich kann das nicht so unterschreiben, wie einige Kritiker geäußert haben, dass das wirklich so undurchdacht sei und einfach so wirr eingestreut. Ich finde, es ist sehr, sehr genau komponiert.
Ich finde das nämlich auch, dass dieser Vorwurf, das sei überfrachtet, das gibt alles keinen Sinn. Ich sage jetzt mal bösartig, der das gibt, wenn man da zu klein denkt, gibt es vielleicht keinen Sinn, weil es nicht diese klassisch chronologische Erzählung ist und auch nicht, wie wir es vielleicht kennen, die Metapher von oder die, ja, die in der Diegese, das ist alles nur ein Traum und dann braucht man nochmal kurz den Moment, dass jemand aufsteht, man erkennt, ah, das ist nur ein Traum. Der Film ist ja viel klüger als das. Also zum Beispiel habe ich jetzt auch öfters im Austausch mit anderen Leuten dieser Moment am Ende, in dem sich ja diese Situation so parallelisieren. Also wir sind wieder im Hotel, wir sind wieder, dass Alpha allein ist mit Armin und plötzlich aber das ist ja auch so, ich glaube, der Armin aus der Jetztzeit ist in einem Raum mit der Alpha aus der Vergangenheit. Also das fand ich ein sehr schönes Bild, diese Verschiebung der Platten, der Zeitebenen, wird da ja sehr massiv. Und ich habe halt mit Leuten drüber gesprochen, die meinten, sie haben kurz gedacht, habe ich da was verschlafen? Und allein das, man hört ja oft, ja, der Film ist wie ein Traum, denk ihn wie ein Traum, aber Ducanot schafft es ja hier so weit zu gehen, dass die Leute wirklich diese Traumerfahrung wirklich haben, dass sie das Gefühl haben, oh, ich bin vielleicht kurz mal weggenickt und jetzt kann ich zwischen Realität, Traum und dem Film gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Also das halte ich schon für große Filmkunst, sag ich mal, um jetzt mal ein paar Superlative zu bedienen. Und ich finde es halt dann auch, das fand ich auch sehr schön, auch sehr kohärent, doch wieder, weil es halt nicht gedacht ist mit, okay, wir machen jetzt Rückblenden, sondern sie denkt halt wirklich genauso in diesem, die Zeiten überlappen sich und am Ende bricht es ja fast schon ein. Also ich hatte so das Gefühl, für mich, da kollabiert alles. Und das ist das Geniale, weil sie dadurch auch irgendwie sagt, dieser Film sagt was über fast so, und das ist was, so was Universelles. Mhm. Also auch diese Metapher von der Krankheit, da passt es auch wieder, dass man direkt sagt, es bricht alles zusammen, weil man das Gefühl hat, okay, es gab die AIDS-Pandemie, es gab jetzt Corona, also dass man sieht, hier wiederholen sich auch immer wieder Dinge. Und das eben mit dieser Schmerzlichkeit des Verlustes hat für mich auch funktioniert. Und das hat für mich auch dieses Ende noch viel tragischer gemacht, weil man das Gefühl hat, diese Mutter muss immer wieder eigentlich diesen Schmerz durchlaufen. Mhm. Also das hört, sie findet kein Ende. Und das, jetzt komme ich auch wieder, jetzt spoilere ich mal das Ende, weil das auch sehr interessant ist. Und da ist der Film tatsächlich ein bisschen wirklich wie ein Horrorfilm, weil man das Gefühl hat, die Mutter sagt ja jetzt, hat sich verabschiedet vom Bruder, fährt mit Alpha heim und man denkt, jetzt ist es gemeistert. Und plötzlich sagt die Mutter, ich muss noch kurz Armin nach Hause fahren oder ich muss ihn kurz noch zur Familie fahren. Und dann, ich glaube, das ist, vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf, aber ich meine, das ist dann auch musikalisch unterlegt, wie mit so einem bisschen wie so klassischen Horrorfilm, wie so ein Akkord, so ein Schockakkord, so ein Ding. Und dann wird nämlich Alpha klar und auch ihr, okay, sie hat es immer noch nicht überwunden und in ihrem Kopf lebt Armin immer noch weiter. Und ja, und am Ende sieht man ja auch wieder so, deshalb wieder so schön mit diesem der Sand, der durch die Finger gleitet, so auch da, der Abschluss dieser tiefen Wunde, das kriegt sie einfach nicht hin. Und der Film endet dann ja auch so, dass man das Gefühl hat, es könnte jetzt alles wieder von vorne beginnen. Und das ist dann auch schon wieder genial, weil man das denkt, okay, der Film ist eigentlich vielleicht eher ein Möbiusband. Also, dass man vielleicht sagt, der Film konstruiert hier eine ganz eigene Zeit irgendwie, wie sich es halt auch anfühlt in der Trauer. Also das ist vielleicht auch das Besondere an ihr als Filmmacherin. Sie schafft es wirklich, mit filmischen Mitteln uns Zustände nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern wirklich sie anhand des Filmes nachzuvollziehen. Und ich glaube, das wäre auch vielleicht mal eine Frage an euch, wenn ihr den Film guckt und wir haben ja alle gesagt, wir waren Beschlag genommen, wir waren emotionalisiert. Kann man das überhaupt so richtig festmachen an was? Also es war wirklich bei mir auch so, dass ich manchmal auch mich befragen musste, so, oh, Ibke, du hast gerade ganz komische Gefühle und natürlich durch diese tragische Geschichte, ja, aber das geht noch viel weiter. Also es ist nicht nur, dass ich denke, gut, es ist jetzt traurig, dass mit der Alpha ist die ganze Geschichte tragisch und mit dem Bruder, das ist auch traurig und das kann ich nachvollziehen, das macht mich jetzt traurig, sondern ich hatte das Gefühl, das geht noch über dieses Verstehen der Situation hinaus. Also vielleicht, ja, damit würde ich so den Raum wieder für Diskussion öffnen, weil es bei mir wirklich so war und deshalb auch diese Nick Cave-Szene, die ist natürlich, also da, das war für mich auch wirklich so krass, dass ich wirklich dachte, oh, natürlich auch dieses Bild einfach auf intellektueller Ebene, die sind beide im Krankenlager, brechen aus und dann kommt dieser Song und man hört Nick Caves Stimme und dieses I'm not afraid to die und man sieht, wie die beiden sich so auflehnen und so am Fußballteam den Stinkefinger zeigen und natürlich das, aber ich dachte, das geht hier alles gerade noch viel, viel tiefer als nur, ich gucke mir diese Sequenz an und verstehe sie. Genau, also da wird mir, eure Meinung wird mich da total interessieren.
Für mich gibt es viele Sachen an dem Film, die ich, die ich irgendwie mir zurechtlegen könnte, wofür ich ihm in Anführungsstrichen dankbar bin, was ich daran schätze, was mir aber fast zu nüchtern ist. Also ich, im Nachdenken über diesen Film kam mir auch nochmal, dass ich eigentlich kaum gerade aktive Filmemacherinnen aufzählen kann, die so konsequent Frauenfiguren auch entwickeln, die ich so sehr schätze, die nämlich im allerbesten Sinne eigenwillig sind und das nicht nach einfach messbaren Metriken, dass man da vielleicht mal eine lesbische Figur hat oder Mütter, die eben nicht nur Hausfrauen sind, das ist viel zu banal, das darunter zu brechen oder dahin biegen zu wollen, sondern die wirklich ganz, ganz eigen sind, also die sich wirklich wie, die so eigen sind, dass sie sich nun mal anfühlen wie echte Menschen aus Fleisch und Blut. Das heißt, ich kann das schon irgendwie intellektualisieren und ich kann das schon auch irgendwie auf eine Ebene bringen, warum das toll ist. Aber mir geht es ganz ähnlich, Ibke. Da ist noch eine andere Ebene drin, die mich tiefer berührt und die verschließt sich ein bisschen der Intellektualisierung. Und ich habe für mich auch festgestellt, oder das ist der Gedanke, ich glaube auch, weil ich dann eben nach diesem Film in Cannes auch direkt einen Traum hatte, der genauso aussah wie Alpha, dass ich mir gedacht habe, wow, es gibt keinen Film, glaube ich, der so eine Welt erschafft, wie sich Träumen für mich tatsächlich auch anfühlt. Also das, die Farbgebung kam mir so vertraut vor. Die ganze Atmosphäre dieses Films hatte für mich so das Gefühl, das man manchmal hat, wenn man aus einem schlechten Traum aufwacht und kurz in die Welt guckt und irgendwie perplex ist. Also wie du schon sagst, da verschließt sich irgendwo auch etwas, was näher begreifbar zu machen ist, ohne esoterisch klingen zu wollen. Ich will nur sagen, er berührt mich tatsächlich auf irgendeiner tiefen emotionalen Ebene und noch zusätzlich, die ich auch nicht letztgültig ergründen kann, die ich aber vielleicht auch gar nicht letztgültig ergründen will. Und da schließt sich dann der Kreis wieder zu dem, was man über Alpha sagen kann. Ist er nun zu zerfleddert? Hätte er sich vielleicht einen Gefallen getan, wenn er erklärlicher wäre? Nein, ich möchte das gar nicht. Also ich fand das sehr, sehr schön und treffend, Dubrila, was du vorhin auch gesagt hast über die Zeitebenen und wie sie miteinander interagieren und wie man sich das alles logisch erklären kann. Für mich muss es der Film in dem Fall gar nicht so sehr.
Ja, denke ich auch. Also ich stimme da gänzlich zu, dass man das Intellektualisieren da weglassen kann. Und man muss nicht zu Tode analysieren, warum er uns so berührt hat. Und ich stimme da gänzlich zu. Also auch beim zweiten Mal schauen war ich auch immer wieder den Tränen nahe. Und kann es mir letzten Endes auch nicht erklären. Aber ich denke, für mich ist so, würde der Film jetzt einfach diese ganze Metaphorik weglassen und wirklich von der AIDS-Krise erzählen, die schlimm genug ist, aber auch dieses ganze Visuelle rauslassen, also weglassen, dann glaube ich nicht, dass er dieselbe Wirkung entfalten würde. Ich glaube, es wird hier sehr viel mit Assoziationen gearbeitet, mit dem Ergründen wollen und dann letzten Endes auch damit eben nicht alles ergründen zu können. Der Film hat ja auch sehr viele mystische Elemente, wenn es um den roten Wind geht, um den Dämon, der ab und an zur Sprache kommt in der Familie und so. Aber nichts davon kann irgendwie erklären, diese Überwältigung damit, dass man jemanden verliert und nicht helfen kann, selbst wenn man eine Ärztin ist und nichts kann wegerklären, dass man darüber nicht hinwegkommt. Also, ja.
Ich finde das sehr schön auch, dass man vielleicht sich auch einig sein kann. Das ist wirklich, ich komme mir fast auch komisch vor, das einfach so zu tun und zu sagen, das ist bis zu einem bestimmten Grad ein emotionaler Faktor und ich will ihn gar nicht zu Tode analysieren. Aber ich fand es nochmal, wenn man sich nochmal damit auseinandersetzt, was an diesem Film kritisiert wird, fand ich es wirklich erstaunlich. Und das fällt mir eben bei anderen Filmen auch gar nicht so sehr auf, dass ich sage, okay, ich widerspreche einer Kritik teilweise auch schon, weil sie in meinen Augen schlicht falsch ist. Und das hatte ich bei Alpha wirklich oft. Und ich möchte es nur an einem Beispiel machen. Ich möchte auch nicht gehässig werden oder diese Karte ausspielen. Ihr habt ja nur nicht den Film verstanden. Aber es gibt wirklich Elemente, wo man das sagen kann. Ich will es gar nicht vorwegnehmen. Ich würde euch einen kleinen Mini-Ausschnitt gerne einfach nur vorlesen und dann quasi auch den Check machen, ob es euch ähnlich geht. Es gibt einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Guardian. Die Kritik ist von Peter Bradshaw. Ich habe sie, den Abschnitt, um den es mir geht, auf Deutsch übersetzt. Da heißt es, die 13-jährige Alpha aus einer marokkanisch-französischen Familie versetzt ihre Mutter eines Abends in völlige Panik, als sie von einer Party mit einem auf dem Arm tätowierten A zurückkommt. Dies deutet übrigens auf eine Art rebellische Badass-Attitüde hin, die sie danach nie wieder wirklich an den Tag legt und fragt sich dann eben auch mit einer schmutzigen Nadel, mit einer gemeinsam benutzten Nadel, also warum Alpha sich da hat tätowieren lassen. Und in ähnlichen Gestus schreibt David Ehrlich oder Ehrlich, ich weiß nicht, man schreibt ihn auf Deutsch Ehrlich, von IndieWire. Es geht um die gleiche Szene. Die Welt wird von einem durch Blut übertragbaren Virus heimgesucht, das die Wissenschaftler noch nicht verstehen und dennoch beschließt die 13-jährige Alpha aus Gründen, die nie überzeugend dargelegt werden, sich auf einer Hausparty mit Musik von Portishead, bei der sich alle Jugendliche dieselbe schmutzige Nadel teilen, ein riesiges A auf den Arm tätowieren zu lassen. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte?
Ja, sie ist 13 Jahre alt, also
come on. Und ich weiß, man weiß auch gar nicht, wie einvernehmlich das ist. Sie ist ja so angetrunken, dass man gar nicht weiß, inwiefern das passiert. Aber andererseits, also das ist, Alpha ist wirklich eine sehr coole Figur, weil sie dann später auch sagt zu ihrem Freund oder diesem Jungen, mit dem sie eine Affäre hat, sagt sie auch so, ja, das ist aber auch nicht für alle so. So, sie gibt aber trotzdem noch damit an, so ja, du wärst viel zu schwach dafür. Nur echte Badasses, wie jetzt der Autor es gesagt hat, halten das überhaupt aus. Also das finde ich auch super cool. Und ich verstehe absolut, was du meinst, weil man das Gefühl hat, okay, da hat jemand, ja, diese Figur auch gar nicht so richtig verstanden.
Ja, gesagt, das ist das eine. Also ich finde sie relativ badass.
Sie ist mega badass.
Wir haben über sie jetzt recht wenig gesprochen. Sie ist ja, also in anderen Kontexten, im Schulkontext haben wir sie noch nicht wirklich beleuchtet. Sie wird ja ausgeschlossen aufgrund dieser Tätowierung beziehungsweise der damit verbundenen Angst, dass sie jemanden anstecken könnte. Ich finde, sie geht eigentlich relativ tough damit um. Und das auch nicht, also Ducanot überhöht das auch nicht künstlich. Ich finde, es ist für mich wieder ein sehr interessantes, richtiges Maß an Verletzlichkeit, wie sehr sie das eben auch trifft natürlich, aber auf der anderen Seite sich auch zur Wehr setzt. Und das auch nicht zu knapp in einigen Szenen. Aber worauf ich da noch hinaus möchte, und ich habe das wirklich in vielen Kritiken gelesen, Ibke, du hast es angesprochen, ich finde, es ist überhaupt nicht klar, dass sie sich dieses Tattoo wirklich stechen lassen möchte. Also gerade jetzt, wo ich den Film auch dreimal gesehen habe, ich dachte es mir aber auch gleich am Anfang, sie ist ziemlich unter Einfluss, wir wissen nicht unter was genau, und sie ist quasi halb bewusstlos weggetreten. Sie versteht nicht ganz, was da passiert. Und ich finde schon, wenn es da schon anfängt, dass man das quasi so festlegt, der Film sagt, es ist so, aber es wird mir nicht erläutert, dann glaube ich, wird das auch mit dem Film nichts mehr.
Also wenn man, ja. Aber selbst wenn, also selbst wenn sie bewusst die Entscheidung getroffen hat, sich dieses Tattoo stechen zu lassen. Und ich finde, das ist eben nicht klar. Es kann sein, dass sie irgendwie währenddessen in Ohnmacht gefallen ist und so. Was ich sagen wollte mit, sie ist 13 Jahre alt. Ja, es ist ihr Job, zwischendurch auch mal Grenzen zu überschreiten. Sie ist eine freiheitsliebende Person. Es ist ihr Job, auch mal unvernünftig zu sein. Und ja, auch während ein Virus tobt, der unerklärlich ist. Also, dass gesagt wird, das ist vollkommen undenkbar, weil sie hat das nicht logisch erwogen, was alles passieren kann. Ich glaube, sehr viele Eltern können einem ein Liedchen davon singen, was ihre Kinder gemacht haben, obwohl sie sie gewarnt haben. Und das finde ich, ich weiß nicht. Also, ich finde es okay, man kann zugeben, man hat keinen Zugang zu einer Figur gefunden. Aber so der Figur gänzlich abschreiben zu wollen, dass sie irgendwie für sich selbst funktioniert und irgendwie ein eigenes Temperament hat und nicht alles super erklärlich ist, was sie gerade macht, finde ich eine schwierige Herangehensweise.
Ich würde direkt da an Dobrilla anschließen. Das passt ja auch zu dem, was wir vorher schon besprochen haben. Die Leute finden, wie die Geschichte erzählt wird, nicht logisch. Und jetzt sind die auch verzweifelt auf der Suche nach Logik. Und wenn sie das nicht finden, dann lehnt man es erstmal ab oder findet es nicht so gut. Also ich glaube, das ist so ein verbindendes Element hier. Darf ich noch mal ganz kurz eine Sache anfassen zu der, dass der zur Durchdachtheit des Filmes, weil es gerade so ein bisschen, weil wir haben ja noch gar nicht so über ihren kulturellen Hintergrund gesprochen. Und ich meine, das sind Berber. Mhm. Also ich habe noch mal recherchiert, es ist berberisch, was sie dort sprechen. Und das ist ein ganz bestimmter Stamm. Und um mal so ein bisschen dieses, dass der Film nicht durchdacht sei oder zu überfrachtet. Ich finde ihn unglaublich durchdacht, weil wenn man sich damit beschäftigt, diese Volksgruppe, es sind Nomaden. Das heißt, die kommen auch nie wirklich irgendwo an. Auch reisen, deshalb auch durch die Wüste, reisen immer wieder durch die Wüste. Und aber auch vielleicht dieses Thema des immer ausgeschlossen Seins, des nie Ankommens. Also das hatte ich auch in meiner Review geschrieben. Die Frage auch so ein bisschen, wird auch einfach nur ihre Krankheit benutzt, jetzt mal einen Grund zu haben, sie auszuschließen? Weil es gibt da Sequenzen, auch mit diesen Schülerinnen im Schwimmbad, denke ich da, wie sie eingesperrt wird und wie sie sie dann attackieren und fast ertränken im Schwimmbad, im Unterricht, die so roh sind, also auch so gewalttätig, dass man das Gefühl hat, da schwingt noch viel mehr mit als die Angst vor der eigenen Infektion. Also, dass man auch dankend annimmt. Jetzt kann man hier dieses nicht klassisch weibliche Mädchen und eben auch noch aus einem fremden Kulturkreis, dass da irgendwie nochmal ganz andere Sachen auf sie zuschlagen. Und das einerseits, aber eben auch, ich finde das unglaublich unglaublich durchdacht. Und Dukanos, wusste ich auch tatsächlich nicht, stammt auch ab von Berbern. Also sie hatte auch noch eine autobiografische Verbindung. Und noch etwas, was mir jetzt auch beim zweiten Mal gucken erst aufgefallen ist, es gibt ja in dieser Tanzsequenz, in der sie ausbrechen und in der Disco sind, taucht ja ein Mann auf und der trägt so ein rotes Kostüm. Mhm. Und ich dachte erst, das ist auch cool, weil die machen jetzt daraus auch so eine Subkultur. Also man fängt an, sich so coole Kostüme zu machen, um seine Krankheitssymptome zu überdecken. Und dann hat die eine Freundin, mit der ich den Film jetzt im Kino nochmal gesehen habe, die ist halt literarisch sehr bewandert, und hat dann auch nochmal auf Edgar Allan Poe verwiesen. Und ich dachte, das stimmt. Und wir hatten da vorher schon mal Poe. Und es ist natürlich hier die Maske des Roten Teufels, wo es um die Pest geht. Also auch schon wieder eine Pandemie oder eine Krankheit, die um sich greift. Und wenn man diese Spuren alle mal aufdeckt, aber die Mühe muss man sich halt auch machen. Oder das muss man dem Film auch erlauben, dass man ja sich so tief damit beschäftigt. Dann finde ich den Film unglaublich durchdacht. Deshalb reagiere ich manchmal auch ein bisschen allergisch, wenn Leute ihm unterstellen, er sei überfrachtet oder nicht durchdacht. Und ich halte ihn unglaublich durchdacht. Und ich frage mich immer, wie Julia Delcorno das schafft, in so einem Drehbuch und in einem Film das alles so gut umzusetzen. Genau, also das wäre für mich auch nochmal die Frage, wie für euch das war, dieses, man hat das Gefühl, Sie wird ausgegrenzt wegen ihrem Kranksein, aber da schwingt immer noch was anderes mit. Also da schwingt auch eine Abneigung gegen das vermeintlich andere immer mit.
Ja, ich hatte auch auf jeden Fall den Eindruck, dass sie von Anfang an eine Art Außenseiterin ist. Ob es jetzt wegen ihres kulturellen Hintergrunds ist oder weil sie, wie ihr auch schon erwähnt habt, so nicht das typisch begehrte Mädchen an ihrer Schule ist und so, weiß ich nicht genau, aber ich glaube auch, was auch ja hervorhebt, dass sie sehr wohl schon vor dieser ganzen Tätowierungsgeschichte Erfahrung hat mit ausgegrenzt sein, ist, dass sie auch eine entsprechende Empathie hat. Ich muss da an ihren Lehrer denken und da ist ein Moment, wo es auch sehr viel um Homophobie geht, was auch nochmal diese Assoziation mit der mit dem AIDS-Virus auch nochmal weckt, wie damals vor allem auch Homosexuelle mit entsprechender Diskriminierung zu tun hatten. Auf jeden Fall erlebt sie eben mit, wie der Lehrer auch angefeindet wird von ihren Mitschülern und ist da aber wirklich sehr, sehr empathisch, grenzt ihn überhaupt nicht aus und gibt ihm auch zu verstehen, dass da vollkommene Akzeptanz auf ihrer Seite ist. Also, ja, das.
Ja, die Gründe der Ausgrenzung, da habe ich, muss ich sagen, nicht weiter drüber nachgedacht. Also bei mir ist es vor allem die Infektion, aber es macht absolut Sinn, was ihr darüber sagt, dass da noch klare Hinweise da sind, dass das Ausgegrenztsein mit anderem auch zu tun hat. Aber wenn ich auch generell Julia Ducanos Filme, glaube ich, auf eins runterbrechen müsste, dann ist es wahrscheinlich der empathische Blick auf das Ausgegrenzte, auf das andere. Und vielleicht auch, wenn wir vorhin gesagt haben, die Emotionalität ist schwer in Worte zu greifen, vielleicht kann ich sie daran festmachen, dass es mich emotional macht oder emotional berührt, mit welcher Empathie sie konsequent auf das andere, auf das vermeintlich Fremde, auf das Ausgegrenzte und Stigmatisierte blickt und das eben nicht sich allzu leicht macht dabei. Also ich möchte keinen Lippenbekenntnisfilm, der irgendwie sagt, ach toll, alles inklusiv und ach, sind wir alle toll. Ich glaube gerade diese Kontrastierung dieser düsteren Welt, der Schwere, die es in der gibt und dann doch immer wieder die Hoffnung, die da dann auch wieder aufscheint. Und das ist vor allem diese Empathie. Und deswegen, damit schließt sich für mich vielleicht ein bisschen der Kreis zur Eingangsfrage, würde ich auch sagen, kann man das tatsächlich noch Body Horror nennen, weil es letztlich vor allem das empathische Schauen auf das vermeintlich andere, auch im Körperlichen natürlich, hier in Form der Infektion ist und eigentlich das Horror dann wegfällt im Body Horror. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Wenn man es runterbrechen muss. Ist das noch Body Horror? Macht sie insgesamt Body Horror? Ist Alpha kein Body Horror mehr?
Schwierig. Ich finde, es ist vielleicht nochmal eine besondere Form von Body Horror. Vielleicht würde ich aber auch eher dazu tendieren, das Body Angst zu nennen oder so, weil es eben gänzlich diesen, also für mich hat es keinen Schockaspekt, es hat keinen Ekelaspekt, es vermittelt sehr viel mehr Schmerz und Trauer und Sorge als wirklich dieses, dass man sich in irgendeiner Weise abgestoßen fühlt. Es ist, ich würde sagen, sie hat Body Horror mit dieser Art, wie sie ihn hier verwendet, nochmal wirklich um eine Ebene erweitert und auf hochinteressante Weise. Und mir fiele jetzt kein Film so direkt ein, der das auch so machen würde, der Körperlichkeit, also auch die zur Schaustellung von einer bestimmten Körperlichkeit oder Wunden oder Krankheiten nutzt, um vor allem Emotionen fernab von Ekel und Schmerz zu wecken, sondern wirklich Empathie. Es ist eine Art empathischer Body Horror.
Ibke, wie siehst du's?
Ja, ich glaube, wird man so ansetzen, dass ich glaube schon dieser Begriff Body Horror schon immer so ein bisschen zu problematisieren, das klingt so krass, aber dass man darüber auch schon mal nachdenken müsste, weil man das Gefühl hat, das sind ja Zuschreibungen von außen. Und wenn ich jetzt so die großen Body-Horror-Filme mir angucke, geht es ja eigentlich ganz oft um eben was Metaphorisches, vielleicht auch innere Prozesse, die dann veräußert werden. Also es gibt ja auch diese, wenn man zum Beispiel auch mal über David Cronenbergs Oeuvre nachdenkt, hat man, ist ja auch so eine These, seine frühen Filme beschäftigen sich auch schon mit dem Inneren, mit einer ja, Körper-Geist-Dualität, aber auch denkt darüber nach, wie das vielleicht auseinander, also auch zerrüttet ineinander. Und später seine Filme sind dann ja eher psychologische Filme, aber eben, dass er halt hier weniger über Metaphern arbeitet, sondern wirklich die jetzt rein psychologische Prozesse abbildet, wie zum Beispiel Spider. Also ich würde so sagen, in einem rein auf Schock und Schock ist auch nichts Schlimmes. Also ich finde auch Filme, die mit Schock arbeiten, überhaupt nicht schlecht oder dass die irgendwie, dass man denen künstlerische Qualität absprechen muss. Aber es ist wahrscheinlich eher so, wenn man Body Horror als so eine plumpe Provokation versteht, da hat sie, glaube ich, nie mitgemacht. Wenn man es als so eine ganz bestimmte Art des, ja, ganz eigene Art des Filmemachens oder Geschichtenerzählens sieht, dann sehe ich vielleicht in ihrem Werk allgemein Anknüpfpunkte eben auch zu anderen Leuten, die unter dieses ja, unter dieses Label fallen, aber vielleicht war da das Label schon falsch. Wird so ein bisschen klar, was ich meine damit?
Ja.
Ich, ganz kurz, ich will es noch zu Ende bringen. Ich würde, wenn sagen, das fand ich sehr spannend, dass dieses konsequente, empathische das Besondere bei ihr ist, was ihr ja beide herausgearbeitet habt, das würde ich nämlich auch sehen. Was sie vielleicht eint mit Brandon als auch mit David Cronenberg, auch vielleicht mit anderen Leuten. Also ich würde auch sie auch eher so, ich denke auch oft bei ihr an Leute wie Claire Denis tatsächlich. Deshalb also auch eine Person, die tolle Figuren schreibt, die sehr ambivalent sind. Ich glaube, sie hat so diesen kritischen Blick auf die Welt, dass man sagt, die Welt ist schon nicht so geil. Also vieles ist auch scheiße, aber es gibt immer wieder Hoffnung, aber selbst das ist nicht so leicht. Also auch sowas wie bei Titan, auch diese Hoffnung auf vielleicht durch die Wahlfamilie kann man doch Glück erhalten oder irgendwie gibt es noch eine reine Liebe, aber sie ist auch sehr schwer zu bekommen und es ist auch ein sehr schmerzhafter Prozess dahin. Ich glaube, das eint sie mit anderen Filmemachenden, während dieses sehr empathische auch was sehr Tolles, Eigenes von ihr ist. Ja.
Ich finde das immer ganz interessant, dass Filmemacherinnen und Filmemacher, die Body Horror machen, der mich anspricht, sich meistens streng gegen das Label wehren. Also Ducournau sagt ja auch, sie mag das Label überhaupt nicht. Und es macht natürlich auch Sinn, ne? Also wenn man sich bedenkt, was gemeinhin damit drunter verstanden wird oder was eben auch andere mitunter damit machen und was eigentlich das Ansinnen von ihrer Darstellung von Körperlichkeit ist, dass man das nicht damit assoziiert, ja, scheint mir durchaus logisch. Aber ich würde, glaube ich, an der Stelle mal inhaltlich zur Diskussion einen Punkt machen. Am Ende bei jeder Cuts-Folge steht nämlich die Frage, ob man diesen Film gesehen haben muss. Dubrila, was würdest du dazu sagen? Muss man Alpha gesehen haben?
Ich kann ihn gänzlich empfehlen, wirklich. Also ich finde, es ist ein Erlebnis für jeden, der sich darauf einlässt und der aber auch gerade bereit ist, sich einen Film zu öffnen, der sehr viel auch von Trauer und Schmerz handelt und möchte, ja, ne, niemandem vorschreiben, ihn zu sehen, aber es doch dringend empfehlen.
Ibke, was sagst du?
Ja, ich würde auch sagen, der Film ist auf jeden Fall sehenswert und man sollte ihn, ich will jetzt euch zu autoritär klingen, aber man sollte ihn schon gesehen haben. Einfach, weil ich es richtig und wichtig halte, dass man im Kopf ein bisschen offen bleibt.
Ich hätte auch direkt nach dem ersten Sehen ganz unumwunden sofort mit Ja geantwortet. Ich bin etwas vorsichtiger geworden mit der Rezeption im Hinterkopf und der Feststellung, dass scheinbar doch so viele dem nichts abgewinnen können. Aber ich würde sagen, es gibt genug Chancen, dass man auf der Seite steht, die sehr viel mit diesem Film anfangen können. Die Schönheit, die wir jetzt hoffentlich auch ein bisschen herausgearbeitet haben, darin erkennen können. Deswegen würde ich auch sagen, doch, man sollte es auf jeden Fall wagen. Man sollte Alpha schauen und vielleicht ist man dann letztlich sehr froh, diesen Film gesehen zu haben und vielleicht erschließen sich einem dabei noch ganz andere Dinge. Apropos andere Dinge, das ist das Zweite, was am Ende jeder Cuts-Folge steht, nämlich die Frage danach, was ihr zuletzt gesehen habt, das euch beeindruckt hat, gut gefallen hat, auf das ihr gerne hinweisen möchtet. Dobrila, was gab's da bei dir? Hast du einen Tipp zum Abschluss?
Ja, vielleicht sogar zwei. Also zuletzt gesehen und es ist eine Serie, die keineswegs makellos ist, so von ihrer Struktur, die mich aber irgendwie sehr mitgenommen und sehr begeistert hat. Das ist Something Very Bad Is Going to Happen auf Netflix. Eine Miniserie, bei der es um eine zukünftige Braut geht, die eben zu den künftigen Schwiegereltern mit ihrem Verlobten fährt und dort soll auch die Hochzeit stattfinden. Aber schon auf dem Weg dorthin wird ihr immer klarer, dass also sie hat so böse Vorahnungen. Und der Film, das wird vielleicht einige ärgern, spielt auch sehr viel mit ein paar Wolten und Red Herrings und lockt einen manchmal auf die falsche Spur. Aber dabei ist er auch, schafft er so eine besondere Atmosphäre, dass hat einen genialen Soundtrack und wirklich auch ist visuell, finde ich, auch sehr ansprechend, dass ich das doch sehr empfehlen kann, da mal reinzuschauen. Und was ich nicht kürzlich gesehen habe, aber was auch auf Cannes lief und jetzt anläuft, ist die Dramödie Paris Murder Mystery, die mir dort sehr, sehr gefallen hat, von Rebecca Zlotkowski, hat eben diesen komischen Titel jetzt erhalten. Er hieß auf Englisch einfach Private Life oder La Vie Privée. Aber das ist fein. Ich kann ihn wärmstens empfehlen. Man sieht eine grandiose Jodie Foster darin, hat eine wirklich einerseits amüsante, aber auch etwas tiefgründige Murder Mystery und es geht sehr viel um die eigene Psyche und wie wir manchmal unseren Umgang mit Dingen und unser Auftreten gar nicht, egal wie analytisch wir sind, gar nicht selbst durchdringen können. Ja, das kann ich empfehlen.
Ich kann mich beiden Empfehlungen anschließen, aber ich gebe erstmal weiter an Ibke. Was hast du zuletzt gesehen, was dich beeindruckt hat oder zumindest gut gefallen hat?
Das ist ein wie alt ist der Film jetzt? 6 Jahre, nämlich dachte doch, das Böse gibt es nicht, von Mohammed Rasulov. Der hat zuletzt gemacht Die Saat des heiligen Feigenbaums. Und das ist auf jeden Fall ein Film, der mich total mitgenommen hat. Und kleiner Tipp auf Arte, ist nämlich jetzt gerade Schwerpunkt Filme aus dem Iran. Da gibt es natürlich viel zu entdecken. Ist auch Taxi Teheran von Jafar Panahi dabei. Aber nochmal zu Doch das Böse gibt es nicht. Es ist ein Episodenfilm, der sich mit der Todesstrafe im Iran beschäftigt. Und wie man es oft kennt vom iranischen Kino, sehr ruhige, bedachte Bilder. Man hat das Gefühl, nichts ist überflüssig und alles schraubt sich mehr und mehr zusammen, dass man emotional auch wieder passend zu Alpha sehr in Beschlag genommen wird. Aber auch stellenweise ganz tolle intellektuelle Reflexion und auch so ein Film, nachdem der Abspann kam und dann die Klaviermusik einsetzt, hat man auch das Gefühl, das hat jetzt wirklich was mit mir gemacht und kann ich absolut nur empfehlen.
Bei mir ist es auch eine Serie, die viel mit mir gemacht hat. Startet nächste Woche auf HBO Max in Deutschland. Das ist die neue Serie von Richard Gadd, dem Schöpfer von Baby Reindeer. Und ich muss sagen, mit Baby Reindeer konnte ich damals nicht allzu viel anfangen. Jetzt aber mit Half-Man tatsächlich sehr, sehr viel. Ganz kurz, worum es geht. Im Zentrum stehen letztlich zwei Brüder, die in prekären Verhältnissen groß werden in Glasgow bzw. im Umland, die aber nicht unterschiedlicher sein könnten. Wir haben auf der einen Seite Ruben, der tatsächlich auch von Richard Gadd gespielt wird, und wir haben auf der anderen Seite Niall, der wiederum von Jamie Bell gespielt wird, und dieser Ruben ist sehr gewalttätig, weiß nicht gut mit seinen Emotionen umzugehen. Wir erfahren im Laufe der Serie auch, warum das der Fall ist, und Niall ist eben ganz anders, ist ruhig, ziemlich klug, aber auch zurückhaltend, bisschen unbeholfen. Und zwischen diesen beiden Brüdern, wir sehen sie in den ersten 3 Folgen, vor allem als Jugendliche, dann eben auch von anderen gespielt, beeinflussen sich das ganze Leben über gegenseitig. Und zwischen ihnen wird sich ein Band entwickeln, was die meiste Zeit eher negative Auswirkungen hat. Aber das finde ich eben so toll an Halfman. Es wird uns verständlich gemacht. Es ist psychologisch sehr klug beobachtet. Es ist aber auch zwischenmenschlich wieder sehr klug beobachtet. Und genau diese Mischung aus Coming of Age und Drama, es hat was über Klasse zu sagen, es hat was über familiäre Beziehungen zu sagen, es hat was auch über Neid innerhalb der Familie zu sagen, es hat was von Emanzipation über Familie zu sagen. Das hat mich sehr beeindruckt. Deswegen würde ich sie gerne mit Nachdruck empfehlen. Ich würde auch sagen, vielleicht vor dem Hintergrund, dass 2026 bis jetzt kein sehr gutes Serienjahr ist, meiner Meinung nach, ist das wirklich für mich jetzt so das erste große Highlight, was das Jahr an Serien zu bieten hat. Genau, damit sind wir auch tatsächlich ganz am Ende. Ich danke euch beiden sehr für die spannende Diskussion. Auch wenn wir uns weitgehend einig waren, fand ich es nochmal sehr, sehr spannend, welche Aspekte ihr an diesem Film toll fandet. Und es hat mir große Freude gemacht, mit euch drüber zu sprechen. Ja, ich sag danke und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
Dankeschön, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Danke auch.
Bis dann.
Auch von mir, danke.